Was darf sein? Ein Podcast-Format von und mit Tim Schulz-Eppers. Tim Schulz, hä? Richtig. Hör rein und lern Timmy kennen. Und noch dazu Menschen aus Politik, Wirtschaft und dem Promi-Biss. Was darf sein?
Herzlich willkommen zur neuen Folge Was darf sein? Feelings müssen rein. Heute am Weltfrauentag ironischerweise mit einem Mann, und zwar mit Tilo Bono. Vorab, Tilo hat mir exklusiv die Secret Sauce verraten, wie man Silicon Valley Heavyweights wie Tinder, Stripe, LinkedIn und Co. als Kunden gewinnt. Darüber hinaus ist Tilo selber, wer ihn nicht kennt, CEO von Piabo. Sie sagen selber, sie sind die führende Full-Service-PR-Agentur und Tilo kann ziemlich gut alle Themen, also Tilo und sein Team können ziemlich gut alle Themen spielen rund um PR und Social Media Marketing, und zu den Kunden von Piabo selber gehören unter anderem WeWork, Stripe, die Silicon Valley Bank, GitHub, Google, you name it. Und das Wissen, dass Tilo und sein Team ansonsten nur an, ja, ich sag mal, an Kunden, an Mandanten geben, die mehrstellige Euro-Beträge bezahlen, haut er auch jetzt für einen kleineren Preis raus, und zwar mit seinem neuen Buch Light My Fire, das jetzt im Handel ist. Und mit Tilo selber spreche ich eben über das Thema PR. Auf was muss ich als Startup, als Unternehmen achten? Aber auch, was gibt es im Mittelstand zu beachten? Und wie kann der Mittelstand sich da entsprechend positionieren? Ich wünsche euch viel Spaß. Nachher am Ende. Tilo hat seine Songwünsche übrigens noch nachgereicht. Die sind auf der Was das sein Playlist. Und bis dahin, bis kommende Woche. Viel Spaß. Herzlich willkommen heute am Weltfrauentag zur neuen Folge Was darf sein? Feelings müssen rein. Und ich habe mir heute einen wahren PR-Spezialisten eingeladen, nämlich den lieben Tilo Bono. Moin Tilo.
Guten Morgen, toll, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich freue mich auch auf jeden Fall. Jetzt sind wir hier Anfang März und wie gesagt, heute schon Weltfrauentag. Also natürlich kann der Tag nur entsprechend gut werden. Tilo, die Leute, die mit dir auf dem ersten Blick oder aus erster Hören nichts anfangen können. Wer bist du denn und was machst du?
Ja, mein Name ist Tilo Bono und ich bin Gründer und CEO von Europas führender Technologie-PR-Agentur. Das heißt, wir helfen Unternehmerinnen und Unternehmer, die wirklich was in der Welt bewegen wollen, die unsere Zukunft mit beeinflussen, sei es mit einem Tech-Unternehmen, sei es als Investor, sei es als Visionär von neuen spannenden Produkten oder auch als Mittelständler, der vielleicht seine Digitalisierung vorantreibt. Treiben will mit allen Themen rund um Public Relations, Social Media, Content Marketing, Influencer Relations, also alles das, was hilft, letztendlich wirklich ihnen die Sichtbarkeit zu geben, die sie verdient haben. Das macht uns unglaublich Spaß. Da haben wir ein tolles Team von über 60 Leuten mittlerweile, die da wirklich Tag ein, Tag aus dafür kämpfen, dass sie dort entsprechend in den Medien stattfinden, sich um die Digitalstrategie kümmern, Content produzieren, das ganze Thema Influencer Relations managen. Das macht uns unglaublich viel Freude, weil wir da mit vielen spannenden Unternehmerinnen und Unternehmern im Kontakt sind. Wir haben ja viele Kunden aus dem Silicon Valley zum Beispiel, wo wir ganz vorne mit dabei sind bei neuen Technologien, ob das jetzt 3D-Druck ist, ob das IoT ist. Ich glaube, so Kunden, die man so kennt, ist sowas wie ein Stripe, GitHub, Shopify, die Silicon Valley Bank, aber auch viele so europäische Tech-Heavyweights, wie zum Beispiel jetzt ein Momox hier aus Berlin im E-Commerce-Bereich. Und das macht uns unglaublich viel Spaß und Freude und ist etwas, wo wir jeden Tag ein Stückchen mitbauen an der Zukunft und einfach auch denen, die wirklich ja unsere Gesellschaft, unser aller Leben mit verändern, mit ihren Dienstleistungen, mit ihren Produkten dort Aufmerksamkeit verschaffen und die Gesellschaft dabei auch mitnehmen.
Ja, ich habe ja auch gelernt, dass ihr, also mein Wissensstand war, nämlich bis vor ein paar Tagen noch, ich habe euch primär wahrgenommen und wir haben ja auch schon mal gesprochen vor knapp 2 Jahren, dass ihr im Fokus Startups habt, aber es geht bei euch auch, so wie ich verstanden habe, auch in den Bereich Mittelstand. Ist das richtig?
Genau, am Ende des Tages kann man sagen, das sind sozusagen die High-Growth-Startups, also die, die wirklich das in so einer Wachstumsphase sind, die jetzt gerade, sagen wir mal, ihre Series A, B, C gemacht haben, vielleicht schon auch kurz vorm Börsengang sehen, also die, die wirklich da on the rise sind. Dann natürlich auch das Ökosystem drumherum, also die Investoren, die Veranstaltungen, die es dort gibt, die Medien etc. Ne? Und dann natürlich auch eine wichtige Zielgruppe, genau die Mittelständler. Bei den Mittelständlern ist es so, dass sie natürlich ihre Kommunikation als solches digitalisieren und in die Zukunft transportieren wollen, aber auch selber mit der Startup, mit der Tech-Community enger auch kollaborieren wollen, sich fragen, Mensch, ich muss vielleicht heutzutage in ganz anderen Medien unterwegs sein, weil ich da auch mit Gründern zum Beispiel zusammenarbeiten möchte oder auch aus Employer-Branding-Gesichtspunkten vielleicht Ingenieure ansprechen möchte, weil ich ein neues technisches Produkt da vielleicht auf den Markt bringen möchte. Ich mache ja Kommunikation als Unternehmer aus vielerlei Gründen. Das ist ja nicht nur, weil ich mehr Produkte verkaufen möchte, klar wollen wir alle, und Umsatz machen möchte, sondern es geht ja auch ums Thema, eben die besten Talente auf mich aufmerksam zu machen, vielleicht Investoren etc. Und das ist natürlich auch alles ein Thema, was für Mittelständler spannend ist. Wir haben auch ein paar Konzerne, für die wir arbeiten, ob das jetzt ein BMW zum Beispiel ist, wo wir viel im Bereich Nachhaltigkeit zum Beispiel machen, SDGs, Unternehmen wie zum Beispiel ein Henkel oder auch ein Merck. Es ist einfach sozusagen auch spannend, dort die ganze Klaviatur zu haben von den wirklich, ich sag mal, jungen Wilden, die sozusagen die Welt verändern wollen, bis hin eben auch zu den Marktteilnehmern und Mittelständlern und Konzernen, die natürlich alle sich gerade Richtung Digital, Software, Digitalisierung da auch bewegen und orientieren und da auch ein großes Interesse daran haben, gerade mit Unternehmen wie dem unteren zusammenzuarbeiten, die natürlich so ihre Roots sozusagen im Silicon Valley haben und da natürlich auch von lernen möchten und sich mit uns gemeinsam da weiterentwickeln wollen.
Ja, wie bist du denn eigentlich zu Piabo gekommen? Also was hast du vorher gemacht und wann, und gab es irgendwie so einen Funken, der dann gesagt hat, jawohl, ich gründe Piabo und schaffe mir diese Fokusgruppe, mit der ihr ja euch inzwischen sehr erfolgreich beschäftigt?
Also ich habe in einer Werbeagentur gearbeitet, habe in einer PR-Agentur gearbeitet, war auch als Journalist unterwegs und habe ja dann viele Jahre lang auch für die Samba-Brüder gearbeitet, als sie damals, war noch die Zeit, wo sie Alando, Yamba, diese ganzen Unternehmen, I Love, damals das größte Dating-Website in Deutschland, gegründet haben, und habe da viele ihrer Gründungen begleiten dürfen und habe natürlich Blut geleckt. Ja, also man hat natürlich damals schon, in der Werbeagentur haben wir den ersten Internet-Provider in Brandenburg als Kunden gehabt und den ersten E-Commerce-Shop bei der PR-Agentur hatten wir einen der ersten Venture-Capital-Fonds. Also ich war da schon immer sozusagen in dieser Szene, sagen wir mal, drin, um natürlich mit den Sambas zu arbeiten, wirklich da Tag ein, Tag aus mit allen dreien dort die nächsten großen Themen aufzubauen, hat mir natürlich dort unglaublich viel Freude gemacht, wo ich gemerkt habe, was ich immer möchte, ist wirklich mit Unternehmern und unternehmerisch denkenden Menschen zusammenarbeiten, die jetzt nicht an Politik interessiert sind, sondern wirklich, also Politik im Sinne Unternehmenspolitik, ja, sondern die wirklich was bewegen wollen, und da, wo die Sache im Vordergrund steht und wo das Ergebnis im Vordergrund steht, das hat mich immer sehr, sehr beeindruckt. Und auf der anderen Seite war natürlich klar, wenn du Head of Communications von so einem großen Laden bist und weltweit in 30 Ländern dort unterwegs bist, ich hatte immer das Problem, dass ich keine Agentur gefunden habe, die wirklich verstanden hat, wie diese neuen Geschäftsmodelle funktionieren, wie Gründer eigentlich ticken, wie auch sozusagen die Geschwindigkeit, der da gearbeitet wird etc. Und als ich dann sozusagen nach einigen Jahren kannte ich dann den Christian Vollmann, den ich damals auch das iLove-Portal gemacht hat, der zu mir kam und sagt, Mensch Thilo, ich möchte Deutschlands erste Videoplattform machen. Du kennst ja YouTube in Amerika, warum machen wir das nicht hier in Deutschland? Du kennst doch da alle Journalisten, willst du mir nicht helfen, mich nicht unterstützt? Und so kam das. Und dann der nächste Kunde war dann irgendwo StudiVZ, ja, damals die größte deutsche Website.
Ja, das waren noch Zeiten.
Ja, also darf man nicht vergessen, das war die größte deutsche Website. Ja. Also das waren alles so Themen, da kam eins nach dem anderen, auf einmal hast du eine Agentur. Ne? Das war jetzt gar nicht so strategisch geplant. Ich wusste nur, dass das auf jeden Fall das richtige Pferd ist, auf was ich gesetzt habe, weil es eben, natürlich gab es viele PR-Agenturen, es gibt heute ja auch an jeder Ecke eine PR-Agentur, aber eben damals niemanden, der wirklich verstanden hat, wie die Unternehmer ticken, wie die Geschäftsmodelle ticken, wie auch diese neue Art von Technologien dort funktionieren. Und dann habe ich gesagt, da gehen wir jetzt all in, und so ist Piabo entstanden, und deswegen waren wir natürlich, weil wir da so nah dran sind, und dann haben wir ja auch geholfen, Facebook nach Deutschland zu bringen, LinkedIn nach Deutschland zu bringen, viele andere von diesen Silicon Valley Tech Heavyweights, wo du natürlich dann auch vorne mit dabei bist, was den Einsatz von Technologien in der Kommunikation angeht. Natürlich auch die ganzen Vermarktungstipps und Tricks kennst, die in Amerika da auch natürlich angewendet werden. Und insofern haben wir uns dann zur ersten Adresse eben für diese Unternehmen und Unternehmer letztendlich dort entwickelt, die seitdem Anspruch haben, dort hier was Großes zu bauen oder hier in den deutschen Markt und europäischen Markt einzutreten. Und das macht mir heute noch unglaubliche Freude. Viele fragen mich ja, sagen, Mensch, das machst du jetzt schon fast 15 Jahre, das ist nicht lang, mal langweilig. Aber genau das ist der Punkt. Ja, wenn du mit Unternehmern arbeitest, dich mit neuen Technologien befasst, es passiert jeden Tag irgendwas Neues. Und es sind immer noch neue Dinge, neue Technologien, neue Geschäftsmodelle, die mich überraschen. Und mir macht das unglaublich viel Freude und Spaß.
Ja. Das sind halt alles auch wirklich so klangvolle Namen, wo mit Sicherheit die eine oder andere gar nicht mal nur PR-Agentur, aber Marketing-Agentur oder auch Unternehmen denkt, meine Herren nochmal, wie kommt man denn da an die ran und gibt es da irgendeine Secret Sauce? Wahrscheinlich verrätst du jetzt diese Secret Sauce nicht, aber wie hast du es geschafft, dass wie du ne, Tinder, Stripe, you name it, das mit euch machen? Und eben, du hast es auch gesagt, es gibt ja eigentlich viele PR-Agenturen. Wie hast du die überzeugt? Was ist da so dein Weg gewesen?
Also lieber Tim, dir und deinen Hörern verrate ich gerne die geheime Soße.
Ja.
Also ich würde sagen, das sind im Wesentlichen drei Punkte. Das erste ist sozusagen ein klarer Fokus. Wir sind halt nicht so ein Bauchladen wie die meisten Agenturen, die irgendwie alles und jeden betreuen. Ja, jeder da kommt und irgendwie mit ein bisschen Geld winkt, der wird sozusagen dort genommen, egal ob von welcher Industrie, egal was er macht. Wir haben wirklich einen sehr, sehr klaren Fokus, für wen wir arbeiten wollen, für welche Themen wir uns engagieren und einsetzen. Und das ist natürlich, wenn du in so einer Szene erstmal drin bist, spricht sich rum und dann weiß man natürlich auch und schließt sich damit auch die Netzwerke. Der zweite Punkt ist, dass wir einfach eine absolute Obsession haben, wenn es ums Thema Qualität geht. Weil das eine ist natürlich, die Kontakte, die Netzwerke zu haben und bekannt zu sein. Auf der anderen Seite aber auch wirklich dann die Qualität zu liefern, dass die Leute einfach nicht nur für ein Projekt zu dir kommen, sondern du hast gerade Tinder angesprochen. Ich glaube, Tinder war wie 8 Jahre lang jetzt unser Kunde. Ja? Also das ist halt einfach auch für Silicon Valley-Maßstäbe dann schon doch sehr, sehr ungewöhnlich. Ja? Oder Evernote oder so. Ich glaube, die sind schon fast seit 10 Jahren Kunde von uns.
Ja?
Okay. Und das ist halt einfach, bitte?
Ich habe mich gerade gefragt, ob es die noch gibt. Ich hatte mal Evernote.
Ja. Besser als die zuvor. Die haben viel mit AI-Technologie etc.
Okay.
Also
ja,
da haben wir schon mehrere CEOs überlebt mittlerweile.
Ein
tolles Produkt, kann ich dir empfehlen, sich das mal anzuschauen.
Cool.
Und das sozusagen einfach da wirklich auch eben, weil wir eben da auch natürlich die neuesten Technologien einsetzen, mit AI arbeiten, mit vielen tollen Tools auch und da einfach auch wirklich ein sehr, sehr seniores Team bei uns haben, ist natürlich dann auch das eine ist sozusagen das, das ist immer der erste Punkt, den ich nannte, das reinbringen. Aber du musst sozusagen das Backend auch eben haben und natürlich auch die Qualität liefern, was sich dann natürlich auch dann rumspricht. Und ich sage mal, dritter Punkt sicherlich, dass du, wenn du so ein Unternehmen bist, was sozusagen wirklich den Anspruch hat, hier die Welt zu verändern und sozusagen da sozusagen super ambitious ist, dann brauchst du halt nicht irgendeinen Dienstleister, da brauchst du halt einfach echt einen Partner auf Augenhöhe, ja, der auch mal Nein sagt und sagt, Leute, so funktioniert es nicht. Oder Leute, lasst das Geld mal lieber da sein, steckt es mal lieber hier rein. Ja? Oder also wirklich sozusagen jemand, der einen in die Hand nimmt, um sozusagen durch diesen ganzen Prozess durchführt und dem du vertrauen kannst und der echt einen Partner auf Augenhöhe ist und der auch sein ganzes Netzwerk da reinbringt, der auch mal Kontakte in andere Bereiche macht, der jetzt nicht nur irgendwie sich jetzt von einer Pressemitteilung zur nächsten springt, sondern wirklich überlegt, was ist für dich und deine Situation das Beste, um dein Unternehmen aufs nächste Level zu bringen. Und ich glaube, das sind die 3 Punkte, zumindest ist das, was uns die Kunden immer wieder spiegeln. Dieses tiefe Verständnis und das ist auch was, das kannst du ja auch nicht kopieren, dass wenn jetzt irgendjemand sagt, ich gründe jetzt selber, ja, oder gibt es ja auch genug Agenturen, die jetzt nach uns gekommen sind, ja, du kannst halt, das ist ja auch ein Punkt, das sind ja auch Erfahrungen, ja, über die Jahre und Netzwerke, das ist ja nichts, wo du sagst, okay, da fange ich jetzt mal an und dann habe ich das auch irgendwie in 2-3 Jahren, das so funktioniert es ja nicht, ja, das sind ja Verbindungen, Erfahrungen, Dinge, die wir über Jahre hinweg entwickelt und gelernt haben, die wir sozusagen dort einbringen und bis heute sind wir da absolut glasklar, für wen wir arbeiten, wie wir arbeiten, was unser Anspruch dort ist. Und es ist heute noch so, dass wir mehr Sachen ablehnen als annehmen. Und das zeigt mir immer, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr angenehme Situation, wenn mehr angefragt wird, als man anbieten kann. Jetzt ist es ja so, das Thema Corona ist da. Wie hat denn, ich muss dazu sagen, ich kann dieses Wort Corona auch nicht mehr hören, aber es ist halt nun mal gerade bei euch auch allgegenwärtig, kann ich mir vorstellen. Wie hat denn Corona euer Aufgabenfeld für eure Kunden verändert? Wie merkt man das?
Was wir gesehen haben, ist, dass aufgrund der Tatsache, dass diese physischen Meetings nicht mehr möglich sind, dass das einen schlagartigen Wechsel und Awareness für das ganze Thema digitale Sichtbarkeit und digitale Kommunikation gegeben hat. Und da sind wir sozusagen auch hier all in gegangen. Das heißt, die Kunden haben sich gefragt, okay, das sind jetzt keine Messen mehr, keine Konferenzen. Wie kann ich jetzt Kontaktpunkte mit meinen Kunden schaffen? Wie kann ich neue Kontakte auf mich aufmerksam machen? Was bleibt mir jetzt? Ja? Und dann ging es sehr schnell, dass wir geholfen haben, digitale Formate zu kreieren, so kleine Mini-Konferenzen, dass wir sozusagen Podcast, das Thema Podcast natürlich uns auch nochmal viel genauer angeschaut haben, dass unser ganzes Digital-Team natürlich jetzt mit Themen wie Instagram, Twitter, Clubhouse, Instagram etc. da natürlich da wirklich auch LinkedIn natürlich ganz, ganz wichtig für unsere vielen B2B-Kunden, da ganz neue Formate und Strategien entwickeln mussten. Sehr viel Content-Produktion, auch White Paper, Case Studies, Videokommunikation etc. Auch natürlich das ganze Thema Influencer, nicht nur im B2C-Bereich, wo wir das ja alle kennen, sondern auch im B2B-Bereich. Wer sind denn die Entscheider, die von uns wissen müssen? In Politik, in Wirtschaft, in der Gesellschaft, in Stakeholder, in Verbänden, Vereinen etc. Also das ist unglaublich spannend, wie sich das gewandelt hat und das ganze Thema digitale Sichtbarkeit dort einen absoluten Push bekommen hat. Und selbst Unternehmen, die wirklich super konservativ waren, die sich nie im Leben vorstellen konnten, da jetzt irgendwie mal aktiv zu sein, auf, sag ich mal, LinkedIn, da eine Strategie zu verfolgen oder ähnliches, da auf einmal total offen waren und sozusagen gesagt haben, ja, wir müssen auch im Sinne unserer Mitarbeiter und unseres weiteren Erfolgs dort jetzt umdenken und auch unsere Kommunikation digitalisiert uns und anders aufstellen und nicht, wie wir es vielleicht früher noch gemacht haben, von einer Pressemitteilung zur nächsten denken, sondern eigentlich komplett das Ganze nochmal vom Scratch neu denken. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht und natürlich auch eine tolle Herausforderung für mich und das Team.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Du hast ja am Anfang angesprochen, dass du viel im Silicon Valley machst. Du warst, glaube ich, auch und auch viel im Bereich oder hast dich viel um den Bereich auch Asien gekümmert. Ne? Ich habe das irgendwie in den Recherchen gesehen, dass da dass auch das Thema China für euch interessant war. Habt ihr da, also A, liege ich da richtig und B, habt ihr euch da einen neuen Markt erschlossen?
Also unsere grundsätzliche These ist natürlich, dass wir sagen, das, was heute das Silicon Valley ist, wird es natürlich auch jetzt in den nächsten Jahren sozusagen auch in Asien geben. Der Markt funktioniert da schon ein bisschen anders, gerade wenn du nach China guckst. Das ist ja nicht ganz so einfach, weil natürlich der Binnenmarkt so groß ist. Wenn du da 1,3 Milliarden Chinesen hast, plus die ganzen anderen asiatischen Länder drumherum, bis du da mal an Europa denkst, it's a long way to go. Das ist ein bisschen anders jetzt als mit Silicon Valley. Aber da gibt es dann andere Themen. Es gibt dann eben auch deutsche Mittelständler, Unternehmen, die sozusagen nach Asien gehen wollen, the other way around. Ne? Wir haben natürlich auch ein paar chinesische Kunden, die wir sozusagen hier in Deutschland betreuen. Da lernen wir sehr viel, auch über die Kultur. Und ich glaube, es ist gut, wenn man da frühzeitig mit dabei ist, das versteht, dort investiert, dass man dann, wenn es sozusagen wirklich dann losgeht, dann auch richtig aufgestellt ist. Auch da wollen wir, das ist ja mal unser Anspruch auch, wo wir sind, ist vorne. Ja? Auch da wollen wir frühzeitig dabei sein, frühzeitig da investieren, lernen, mit der Community mitwachsen, und sozusagen dann sozusagen erstmal jetzt sozusagen geben, bevor man nimmt. Und das wird ein spannender Markt und ich bin da ganz excited.
Ja. Es ist ja nun so, dass gerade ohne jetzt zu tief in das Thema Politik abzutauchen, aber es gibt ja oder es gab ja durchaus Unternehmen, die Sorge haben oder hatten, dass wenn sie mit, ne, dieses Thema USA, China, dass wenn sie mit chinesischen Unternehmen arbeiten, dass sie dann Sorge haben mussten, irgendwie auf irgendeine Art Liste zu landen, dass die Geschäfte in den USA schwieriger werden. Habt ihr da, ist das bei euch ein Thema und oder ist das einfach, dass ihr sagt, das passt schon oder irgendwas dazwischen?
Da wir ja nicht die Technologien und die Dinge ja selber jetzt einsetzen und sozusagen jetzt ist es natürlich jetzt oder selber verkaufen, ist sozusagen jetzt nicht our cup of tea. Was hier sozusagen eher das Thema ist, ist, dass natürlich die Unternehmen, die mit uns arbeiten, gucken müssen, dürfen sie denn hier Geschäft machen in Deutschland? Wie sind hier die Regulatorien? An welche Gesetze muss ich mich hier halten etc.? Da geht dann eher schon ein bisschen Richtung Public Affairs, sage ich jetzt mal. Insofern, da achten wir natürlich schon darauf, dass die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, wirklich auch alles da im legalen und im ethisch korrekten Bereich ist. Und da guckt man natürlich dann einmal mehr hin und prüft das genau. Und das ist natürlich auch unser Anspruch, dass wir da hier da alles sauber und korrekt auch dort haben. Aber genau, insofern ist es jetzt hier nicht ein Geschäft, wo wir hier auf Masse gehen und sagen, kommt mal alle her und wer will, sondern da achten wir natürlich drauf, dass das alles sauber und mit rechten Dingen zugeht. Aber das müssen wir, by the way, in jedem Land. Ne? Wir haben auch mal, weiß ich nicht, Kunden ja aus vielen Ländern der Welt, ob das jetzt aus Russland ist, etc. Also da guckt man natürlich schon, dass da auch letztendlich nicht der eine dem anderen da irgendwas wegnimmt oder sich da Kunden ins Gehege kommen. Deswegen ist ja das Schöne auch, dass wir da sehr selektiv sein können und wirklich mit denen arbeiten können, wo wir wirklich Lust drauf haben und wo wir dann glauben, dass es auch einen Mehrwert für uns hier in Europa darstellt.
Ja, das Thema Mehrwert, du hast ja auch gesagt, ihr kommt ja historisch aus diesem ganzen Silicon Valley Startup-Bereich und jetzt geht's an den Mittelstand. Wie gut wird denn euer Angebot von dem Mittelstand, ich pauschalisiere das jetzt mal ganz groß, ne? Wie reagieren denn Mittelständler auf euer Angebot oder auf eure Möglichkeiten, die ihr bietet?
Also der Mittelstand ist da sozusagen jetzt gerade in den letzten 12 Monaten, glaube ich, extrem offen geworden, weil sie gemerkt haben, ohne Dinge neu zu denken und auch mal in Frage zu stellen, geht es nicht. Ist immer noch ein bisschen langsamer, ja, muss man ehrlicherweise sagen. Das ist nicht vergleichbar mit einem Startup oder jetzt hier Silicon Valley Speed. Aber da ist ein großes Umdenken. Und sie verstehen, dass die alten, tradierten Wege, wie sie früher kommuniziert haben, so nicht mehr funktionieren. Dass es neue Zielgruppen, neue Stakeholder gibt, dass ich mit Kommunikation wahnsinnig viel erreichen kann. Und natürlich auch, dass es wichtig ist, das zu realisieren, dass Qualität immer gleicher wird, sich nur auf Made in Germany auszuruhen, auch nicht mehr reicht, sondern dass sie auch zeigen müssen, welche Qualität dahinter steckt, welche Köpfe sozusagen auch sich dahinter verbergen. Und das ist ja immer auch ein Punkt, den ich ja immer mache. Ich sehe das ja im Silicon Valley, ja, jeder kennt da den Elon Musk und jeder kennt da irgendwie Jeff Bezos, jedes Kind weiß, wer Steve Jobs ist. Wer ist denn der Steve Jobs, der Elon Musk, der Jeff Bezos hier in Europa? Und ich glaube, wir haben hier tolle Technologien, wir haben super Unternehmerinnen und Unternehmer hier, aber sie sozusagen stellen ihr Licht immer noch sozusagen unter den Scheffel und verstehen nicht, dass es wichtig ist, auch hier kommunikativ andere Wege zu gehen und sich zu zeigen, rauszugehen etc. Und das ist gerade auch bei Familienunternehmen oftmals ein riesengroßes Problem, wo sie auch natürlich dann an ihre Grenzen stoßen. Und deswegen habe ich ja auch ein Buch geschrieben jetzt, Light Your Fire, als Aufruf hier an die europäische Unternehmer-Community. Natürlich ganz klar damit auch adressiert, die Mittelständler und Familienunternehmen zu sagen, ihr müsst jetzt endlich euer Licht hier entzünden und sichtbarer werden, weil es eben hier in einem globalen Wettbewerb auch nicht anders geht. Und ihr konkurriert ja nicht nur mit euren Produkten auf dem Markt, ihr konkurriert auch weltweit um die besten Talente, um Investorengelder, um Marktzugänge etc. Und da braucht es einfach auch eine moderne, zeitgemäße Kommunikation.
Ja, du hast ja auch gesagt, im Moment habt ihr den Fall, dass im Verhältnis mehr Anfragen kommen als mehr als das ihr anbieten könnt. Wie ist denn das bei den Mittelständlern? Kommen die auch eher von sich auf euch zu oder ist das noch ein bisschen mehr quasi ja Outbound-Geschäft für euch?
Also ich würde mir wünschen, dass sie sozusagen so aktiv sind wie jetzt in der Digitalszene. Das ist aktuell nicht so, dass es jetzt im Mittelstand totaler Selbstläufer ist. Ja, das sage ich ganz ehrlich, weil natürlich hier der Punkt ist, dass man natürlich hier auch, sag mal, sehr eingefahrene Strukturen hat. Ne? Da kennt man irgendwie die Agentur, mit der hat man schon seit 20 Jahren gearbeitet, sind ja auch alle lieb und nette Leute da. Und den möchte man ja sozusagen jetzt da auch nicht von Kopf stoßen. Und dann ist irgendwie der Marketingleiter jetzt auch schon irgendwie seit 20 Jahren im Unternehmen. Und ja, dem will man da jetzt natürlich auch jetzt nicht sagen, was er zu tun und was er zu lassen hat, etc. Das sind ja auch einfach bestimmte Zwänge und ich verstehe das ja auch total. Ne? Also sozusagen, dass es jetzt auch nicht einfach ist, da einen neuen Wandel anzustoßen. Aber ich kann nur sagen, manchmal ist es wichtig, alte Zöpfe abzuschneiden, Dinge neu zu denken, auch mal andere Gedanken, einen Perspektivwechsel auch zuzulassen, um da auch frisches Blut sozusagen reinzubringen, neue Ideen und Gedanken. Das heißt ja nicht immer sozusagen, es ist alles total schlecht gewesen. Es war in der Vergangenheit ja gut und richtig, sonst wäre das Unternehmen ja nicht da, wo es ist. Ja, das ist sozusagen gar keine Entscheidung gegen das Alte, sondern für einen Weg in die Zukunft. Und ich glaube, das muss man sozusagen dort verstehen. Und wir versuchen natürlich dort gerade mit den Mittelständlern auch behutsam umzugehen und den natürlich auch sich auf dem Weg dort mitzunehmen. Aber manchmal muss man auch sagen, wir können jetzt gerne hier noch 3 Monate über das Angebot oder über das Thema diskutieren. Dein Wettbewerber A und B, die sind schon 20 Kilometer weiter, ja. Also, und sind da ein bisschen schneller und pfiffiger und guck mal, was die Konkurrenz macht. Und by the way, eigentlich, was du immer denkst, dass dein Konkurrent der andere Mittelständler ist im nächsten Ort. Eigentlich ist es das neue Startup in Berlin, was dir gerade hier das Leben schwer macht und eigentlich dir die Kunden abgreift, ne? Und das ist sozusagen etwas, das ist ein Prozess, ja, und da müssen wir auch mit anderen Fingerspitzengefühl rangehen, als es in unserer Hands-on-Mentalität ist wie in der Startup-Welt. Aber das macht ja auch Spaß und es ist wieder neue Herausforderungen. Und es ist wirklich auch so, ich persönlich sehe den deutschen Mittelstand, das ist unser Silicon Valley, ja, das sind unsere Unicorns, ja, das sind die Unternehmen, die hier das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind. Und deswegen habe ich da schon als Europäer, als Deutscher natürlich ein ureigenes Interesse, sozusagen, dass es denen gut geht und dass die nicht auf der Strecke bleiben. Und deswegen habe ich da große Lust zu helfen, sie sozusagen da aufs nächste Level zu hieven und dafür zu sorgen, dass sie auch in Zukunft noch wettbewerbsfähig sind und dort den Standort hier auch weiter unterstützen.
Ja, habt ihr denn da irgendeine, du hast es schon skizziert, Thema Fingerspitzengefühl, wie geht ihr denn oder habt ihr eine Art Schablone, wie ihr da rangeht? Also guckt ihr euch irgendwie die Kanäle an und geht dann in den Content rein oder geht ihr das, ja, wie macht ihr das?
Also zum Glück keine Schablone, ja, aber was ich sagen muss, die Herangehensweise ist ja gerade das Spannende, dass ich gerade bei so einem Mittelständler-Konzern relativ viele Quick-Wins habe. Ja? Also da war wirklich ein Gespräch, da merke ich schon, aha, da geben sie viel zu viel aus, ja, das ist noch so alte Schule, ja, und dann haben sie da irgendwie 5 Agenturen auf dem Thema, wo auch irgendwie eine reichen würde. Dann haben sie da zu viele Leute, aber da zu wenig. Dann haben sie nicht die richtigen Tools, ja, da hat sich ja auch mittlerweile einiges verändert. Also ich kann da relativ schnell mit ein paar Quick-Wins sozusagen, weil da mangelt es, der Witz ist ja, beim Startup ist ja immer das Problem, dass sie sozusagen immer so knapp bei Kasse sind, ja, immer von einer Finanzierungsrunde zur nächsten. Beim Mittelständler ist ja nicht das Problem, dass die jetzt nicht, dass sie nicht auch Geld haben oder investieren. Die haben ja oftmals dann in der Infrastruktur sozusagen dort stehen. Aber Dinge dort schneller zu machen, effizienter zu machen, neue Tools einzuführen, über neue Kanäle auch nachzudenken, ja, zu sagen, okay, wenn du jetzt heute so und so viel in Radio-PR investiert, sage ich jetzt mal, denk doch mal über Podcast nach, ja, so. Oder ne, andere Formate, Kanäle, wenn man sagt, wie sieht es denn aus mit deinem Sales, ja, nutzen die schon irgendwo mit den ganzen Inhalten, wie weit sind die damit mit LinkedIn, wie sieht's aus hier mit HubSpot, anderen Themen, ja, also da muss man halt gucken, ja, Verknüpfung auch mit dem Online-Marketing, oftmals denken ja in Konzernen und Mittelständen wird ja oftmals sehr stark in Silos gedacht, ne, dann hast du auf der einen Seite was die SEO-Abteilung, ja, Suchmaschinenoptimierung, dann gibt's irgendwie die Abteilung PR, wo ich sage, reden die denn auch mal miteinander, weiß denn die PR-Abteilung, die den ganzen Content und die Texte produziert, auf welche Keywords die SEO-Abteilung am anderen Ende des Flures eigentlich optimiert, nur mal so ein Beispiel, ja, also da kann man relativ schnell Dinge hebeln und insofern, wenn man da erstmal einmal durch die Tür ist und die Offenheit hat, ja, dann ist es ein relativ schneller, cooler, straightforward Prozess. Aber wie gesagt, wie oft, ja, der Fisch stinkt vom Kopf, ja, das reicht halt auch nicht out, wenn du jetzt einen Abteilungsleiter da überzeugt hast. Du musst den Gründer, den Eigentümer, den Shareholder sozusagen da auf deiner Seite haben. Das ist sozusagen auch verlorene Liebesmühe.
Ja, gerade bei den Kanälen, das gibt ja echt ultra viel, du hast es gerade gesagt, ne, mit LinkedIn und so und HubSpot. Du hast vorhin aber auch Clubhouse erwähnt. Wie bewertest du Clubhouse als Kanal oder als Tool?
Also Clubhouse ist super, ja, also einfach aus dem Hintergrund, es ist A, ein Medium, wo du eine sehr starke, unmittelbare, gute Kommunikation hast. Es ist im Endeffekt ja wie ein öffentlicher Conference-Call, ja, und das, was sozusagen Twitter im Textbereich ist, ist HubSpot sozusagen im Audiobereich und ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, mit seinen Zielgruppen dort ins Gespräch zu kommen, buchstäblich. Und ist natürlich auch eine schöne Verlängerung, wenn ich durch einen Podcast habe, das sozusagen dann auch in Clubhouse sozusagen hinein zu verlängern, auch bestimmte aktuelle Themen anzusprechen, sich dort auch zu positionieren für seine Themen. Also auch hier wieder fürs Thema Personal Branding, denke ich, extrem gut geeignet. Genau, also da bin ich extrem bullish und denke, das ist ein Medium, mit dem sich jeder auseinandersetzen sollte. Und darf ich nicht vergessen, das Clubhouse ja noch sehr am Anfang auch seiner technologischen Entwicklung steht. Ich glaube, da werden wir noch eine tolle, große Company sehen. Das wird auf jeden Fall eine große Erfolgsgeschichte werden. Das ist ja bei Twitter und Facebook und anderen sozialen Medien ja auch nicht anders gewesen. Und bin da sehr, sehr pro und bullish auf Clubhouse.
Ja, ich muss auch sagen, also ich hab bei mir auch, als das Clubhouse-Thema aufgekommen ist, gefühlt war mein ganzer LinkedIn-Feed voll mit Leuten, die den Hashtag Clubhouse bemüht haben, und die haben wirklich dieses FOMO-Thema ja hervorragend gespielt, ob bewusst oder unbewusst, aber das war ja Wahnsinn. Und auch was für Leute da so schnell drauf sind. Irgendwie jetzt gerade eine Debatte mit wo ich auch noch gerne deine Einschätzung als PR-Fachmann zu hätte, ne? Das Thema Elon Musk gegen den, das heißt gegen, aber in Diskussion mit dem Gründer von der App Robinhood. Also wo hast du das sonst? Das hast du in keiner Insta-Story.
Absolut, diese Serendipities, die sind da absolut Gold wert, ganz klar. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es natürlich hier ein Medium ist, was auch Leute, die vielleicht nicht so toll schreiben können, ja, oder die jetzt irgendwie da nicht sich jeden Tag irgendwie lange überlegen können, was poste ich denn jetzt als nächstes. Das ist ja wie ein Telefoncall, ne? Wie eine kleine Live-Konferenz, wo ich reingehen kann, eine Debatte beisteuern kann. Und da glaube ich, dass das wirklich eine große, große Zukunft hat. Nicht umsonst kopiert er jetzt, glaube ich, ja Twitter die Funktionalität ja auch schon mit Spaces, wo man sozusagen reingehen kann. Also ich glaube, das wird extrem spannend, auch eben in Kombination mit Eventformaten, mit Podcasts, etc. Ich glaube, da werden wir noch viel von hören und viel von erleben. Du sagtest es schon, die haben natürlich auch gute Teilungsmechanismen. Ja, dann wird das überall in die Feeds dann mit rein gespielt. Wenn du es tweetest, werden alle sofort dann verlinkt mit ihren Twitter-Accounts. Also das haben die schon gut gemacht. Und übrigens, by the way, auch ein gutes Beispiel, wie ist denn das hier entstanden? Ja, nicht, dass ganz klassisch hier jemand eine Pressemitteilung verschickt hat und sagt, guten Tag, wir sind Clubhouse, guten Morgen, wir würden euch gerne alle einladen, jetzt hier mehr auf unsere Plattform zu kommen. Nee, es ist sozusagen über einen Influencer, über einen Podcast letztendlich entstanden, weil das Thema dort debattiert worden ist, und daraus sozusagen, dieser Podcast wiederum richtet sich sehr viel an Early Adapter, und daraus ist sozusagen eine starke Viralität entstanden. Und das ist natürlich genau das Spannende, wo man überlegen muss, das sind ganz neue Kanäle, um die es da geht, nur ganz neue Zugänge, die sich da sozusagen auftun, neue Kommunikationsstrategien, auch wie ich ein Produkt launchen kann.
Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich hätte gern mal, wenn möglich, deine Meinung als Fachmann. Dieses, kann man schon sagen, dieses Happening, dieses, würde ich mal schätzen, für Robinhood, absolutes PR-Desaster gerade. Mit diesem ganzen, ja, ich glaube, das war die GameStop-Aktie. Wie bewertest du aus PR-Sicht die Kommunikation seitens Robin Hood, beziehungsweise in diesem ganzen Gemenge gerade?
Ich glaube, dass natürlich hier, das sehen wir ja gerade sehr häufig bei neuen aufkommenden Technologien und Trends, einfach bestimmte Cases und Szenarien noch gar nicht da gewesen sind. Ja, also bei der Clubhouse ist ja ähnlich, ja, da reden jetzt alle über Datenschutz und viele Themen werden dort angesprochen, wo ich sage, mein Gott, die sind jetzt einem Jahr auf dem Markt. Ja, also da werden die sich schon noch drum kümmern, ja, und lass uns da alle aware sein und aufmerksam sein und das Thema auch flecken. Aber am Ende des Tages, ich meine, das sind alles neue Technologien, Apps und Möglichkeiten, die es so bis vor kurzem nicht gab. Und das Gleiche gilt ja auch für Robinhood. Also ich meine, wir haben ja hier in Deutschland Trade Republic und andere. Das sind einfach Situationen, wie jetzt mit GameSpot, die es so noch nicht gegeben hat. Das ist etwas, was komplett neu ist im Markt. Dass da auf einmal Kleinanleger sozusagen jetzt die Hedgefonds angreifen und damit natürlich gerade diese Apps, wo ich sehr einfach eben und unkompliziert traden kann, nutze. Und natürlich kann ich verstehen, dass dann so ein Management erstmal sagt, stopp, was passiert denn jetzt hier? Wie müssen wir da jetzt reagieren und wie müssen wir da sozusagen vorgehen? Das heißt, es sind neue Kommunikationsszenarien, und deswegen sage ich ja auch, das ist dann eben genau der Punkt, ne? Mit wem arbeite ich da auch zusammen, wer unterstützt mich da, sind es Leute, die solche Geschäftsmodelle und solche Dinge auch verstehen, oder müssen die selber da auch nochmal geschult werden? Da kommt es natürlich sehr stark an, welche Partner ich da an meiner Seite habe, und ich sag mal mit Robinhood und oder jetzt hier auch mit Trade Republic, die haben ja eh nicht reagiert, dass sie den Handel erstmal dann gestoppt oder ausgesetzt haben von diesen Aktien, weil sie gesagt haben, wir müssen jetzt einmal erstmal gucken, wo wir hier eigentlich stehen, was das eigentlich für uns bedeutet. Und das ist aber auch das Spannende natürlich an unserem Business, dass immer wieder Dinge passieren, wo du einfach nicht mit gerechnet hast. Und da kann ich nur mal wieder sagen, die Gründer und Gründerinnen, die zu mir kommen und sagen, ach Thilo, komm, Krisen-PR, müssen wir nicht drüber sprechen, wir haben ja alles im Griff, alles super. Das sind die, wo am ehesten dann irgendwo der Server zusammenbricht oder irgendein politischer Skandal passiert oder irgendwie Probleme im Gründerteam oder ähnliches. Die es immer am wenigsten denken, da passiert es als erstes. Das ist die Faustregel, kann man schon klar sagen. Und bei Robin Hood gab es ja auch schon einige Themen. Ne? Da gab es ja auch jemanden, der sich mal umgebracht hat, weil er da irgendwie so viel Geld verloren hat, etc. Also da gab es ja schon einige Themen, die da auch am Start sind.
Ja, ich find's auch ultra interessant und wie du auch schon sagst, das ist ja noch nie da gewesen und das sowohl aus so einer fachlichen Sicht zu beurteilen, als aber auch als Laie.
Und sind ja auch ganz andere Kanäle, ja, also da hilft's ja auch nicht oft, wenn du eine Pressemitteilung rausschickst, ja, die Leute tummeln sich auf Reddit, die sind auf ganz anderen Plattformen, die kommunizieren über Telegram etc. Und das haben ja viele, wenn du mal guckst, meine ganz ehrlich, welcher deutscher Mittelständler, ganz ehrlich, hat denn eine Reddit oder eine Telegram oder eine generelle Messenger-Strategie, ja, nur das darauf vorbereitet. Also wer denn? Ja, das ist ja selbst manche Startup nicht. Ja, also, aber da brauchst du natürlich auch Kommunikatoren, Leute, die da offen sind und die da Lust drauf haben, sich mit neuen Kanälen auch auseinanderzusetzen, zu verstehen, wie die Mechanismen auch funktionieren. Ja, ich meine, wer hätte dann daran gedacht, dass du so einen Hype auslöst mit einem Podcast? Hat es ja auch noch nicht gegeben. Ja, dass du so einen Launch quasi wie Clubhouse völlig ungeplant auf einmal da so eine Viralität entsteht. Das eröffnet ja auch ganz neue Möglichkeiten.
Ja. Ja, das stimmt, das kam ja über den Doppelgänger-Podcast, irgendwie ging es ja hier in Deutschland los und ist nach oben geschossen. Das sind echt ganz neue Kanäle. Wenn wir nochmal das Thema Kanal und so Mittelstand. Ich stelle mir in meiner kleinen Welt, stelle ich mir einfach vor, dass denn Piabo zu einem 500-Mann-Unternehmen gehen, die vielleicht in der verarbeitenden Industrie sind und dann heißt es erstmal so das Thema Online-Marketing und Kanäle. Habt ihr eine Devise? Ihr habt ja keine Schablone, aber wie setzt ihr denn so einen Kanal auf, wenn es darum geht, ja, zu kommunizieren und diese Quick Wins zu bekommen. Gibt es da irgendwas?
Also typischerweise setzen wir uns erstmal hin, machen eine Bestandsaufnahme, gucken erstmal an, okay, wo wollen die eigentlich hin? Was sind ihre Zielgruppen? Was wollen sie erreichen? Was hören und sehen denn die Kunden? Wo sind denn deren Kunden auch überhaupt? Ja? Und dann gucken wir uns an, okay, und wie wird das Ganze jetzt gemanagt? Wie sind die aufgestellt? Was haben sie für interne Ressourcen, externe Ressourcen, Tools, die sie einsetzen? Was sind die Kanäle, die sie bedienen? Was sind die Inhalte etc.? Wie positionieren sie sich? Ja, Mission, Vision, die ganzen Themen einmal rauf und runter. Und aus diesem ganzen Thema, aus dem ganzen Research auch, wie machen es denn die Wettbewerber? Was kann man vielleicht von der Konkurrenz auch lernen? Etc. Dort entstehen dann sozusagen natürlich auch auf der einen Seite die Inhalte letztendlich, nicht nur die Messages, Wording, sondern auch natürlich auch Videos, Bildmaterial etc. Und dann wird natürlich ganz genau geguckt, ja, was ist mit dem Thema Owned Media, ja, also deine eigenen Kanälen. Sagt die Webseite was anderes als deine, was weiß ich, dein LinkedIn-Profil oder ähnliches, ne? Also, dass man sich erstmal alle Kanäle anguckt, wo wir selber Kontrolle drauf haben. Den Newsletter, die Materialien, die wir haben, Case Studies, White Paper, etc., ja. Dann gehen wir weiter Earned Media, ja. In welche Medien müssen wir da eigentlich rein? Welche Journalisten müssen uns kennen? Wer muss uns auf dem Radar haben? Und gehen das so chronologisch durch. Natürlich auch Paid Media zu gucken, wo macht es vielleicht mal Sinn, ein Sponsoring zu machen oder ein Advertorial oder ähnliche Themen einzusetzen. Ja, wo gibt es vielleicht auch Dinge, wo man selber was mal aufbaut? Bis hin natürlich dann zum Thema Shared Media, die ganzen sozialen Kanäle und Medien, die sich dann anzuschauen, welche brauchen wir wirklich? Wo brauchen wir einen Strategiewechsel? Wie gehen wir da rein? Wie kommunizieren wir da? Und spannende Frage, weil wir über Clubhouse sprechen, ne? Welche Stimme hat das Unternehmen? Ja, also ist es nicht so, dass er dann der CEO den Clubhouse-Account haben sollte versus dann sozusagen der Brandname des Unternehmens? Ist ja auch mal eine interessante Frage, ne? Also wer spricht denn da eigentlich zu mir? Und da gibt es natürlich viele Fragen, die dort geklärt und beantwortet werden müssen.
Ja, wenn das jetzt ein Mittelständler, also ich sag mal, ne, sehr pauschal, Mittelständler hört und sagt, ja, ich möchte erstmal ja ein bisschen aufs Geld gucken, jetzt in Corona-Zeiten, gibt es irgendwie so grundlegende Tipps, die man, wenn so ein Unternehmen anfängt, bei sich selber, vielleicht jetzt auch inspiriert durch unser Gespräch, so anzufangen oder anfängt, eine Bestandsaufnahme zu machen, gibt es so kleine Schritte, die ein Unternehmen auch erstmal selber machen kann, um zu gucken, wo stehe ich eigentlich, um so einen Überblick zu bekommen?
Also ich glaube, es macht immer Sinn, sozusagen eine kritische Selbstreflexion zu haben, zu sagen, bin ich eigentlich da, wo meine Kunden sind? Ja, also bin ich nur aus Eitelkeit jetzt in dem Medium-Y oder muss ich da wirklich sein, weil meine Kunden letztendlich da sind? Und diese Bestandsaufnahme zu gucken und diesen Share of Voice auch zu ermitteln, also zu sagen, okay, das ist mein Thema, über diese Themen möchte ich sprechen. Wer spricht denn da sonst noch? Und wie groß ist mein Anteil? Ja, sagen wir mal, das sind, weil du gerade sagtest, Maschinenbauer, ja, also da gibt es vielleicht 100 Artikel zu dem Thema im Jahr. Wie viel von der Coverage fällt denn auf mein Unternehmen? Und da weiß ich ja schon mal, wie ich da stehe, ja, wie viel Wettbewerber gibt es da auch, etc. Also bestimmte Analysen kann ich da auf jeden Fall auch selber schon mal fahren. Das ist sozusagen schon mal das Erste. So, und dann kann ich natürlich hergehen und sagen, okay, Einsatz meiner Mittel. Wie viele Ressourcen habe ich in-house? Wie viel Budget habe ich da auch zur Verfügung? Und was sind die Dinge, die wirklich einen Hebel machen und die wirklich Difference machen? Und gibt es vielleicht auch neue Zielgruppen? Ja? Vielleicht gibt es auch, habe ich da auch einen Trend, den ich noch gar nicht gesehen habe. Ich sage, ich muss auch jetzt hier hingehen oder ich muss auch mich mehr um Employer Branding kümmern, weil es schwerer ist, Leute irgendwie hier zu mir aufs Land zu bekommen, etc. Vielleicht gibt es auch, was ich nicht in den Börsengang geplant, da muss ich vielleicht auch mal neue Zielgruppen wie die Financial Community sozusagen mir anschauen, etc. Ne? Aber auch, wenn wir mal den klassischen Themen bleiben, Kunde, wie erreiche ich den heute eigentlich? Wo ist der? Geht der noch auf Events? Hört er vielleicht mittlerweile einen Podcast? Ja? Ist das, ne? Und das Schöne ist ja bei B2B, da ist ja oftmals so, da geht es ja gar nicht um die Menge. Ja? Da ist ja völlig wurscht, ob das 300, 500 oder 1000 Leute hören. Es müssen die richtigen Leute sein. Ja? Und da muss man auch sozusagen andere Maßstäbe ansetzen. Vielleicht muss ich sogar überlegen, ob ich nicht einen eigenen Kanal machen will. Soll ich einen Blog machen, etc.? Also das muss man sich anschauen. Wer sind meine Kunden? Wie sind die unterwegs? Wo halten die sich auf? Was wünschen die sich? Und dann natürlich auch die Dinge mehr miteinander verknüpfen. Ja? Weiß denn das Sales-Team überhaupt, welche Inhalte und Interviews gibt? Das ist ja auch ein schöner Aufhänger, wo ich dann wieder auch mal auf den Kunden zugehen kann. Umgekehrt weiß dann das PR- und Kommunikationsteam, welche Zielgruppen das Sales-Team anspricht, dass ich vielleicht in der Fachpresse dort unterwegs bin. Wenn ich sage, ich spreche jetzt für den Bankensektor an, dass ich in den Bankenzeitschriften dann unterwegs bin, etc. Also da gibt es schon Dinge, die ich auch selber reflektieren kann und einmal auf den Prüfstand stellen kann.
Ja, kannst du sagen, gibt's irgend so einen Punkt, an dem es objektiv gemessen, irgendwie an Kennzahlen oder so, an dem es objektiv gemessen Sinn macht, zu sagen, okay, das ist jetzt ein Fall, ab jetzt macht es Sinn, mit einem externen Partner, Piabo oder einer anderen Agentur zusammenzuarbeiten?
Also ich glaube, dass der Blick von außen nie zu unterschätzen ist. Also ich kenne kein erfolgreiches Unternehmen, das Kommunikation, was alles ausschließlich nur alleine macht, ja. Weil letztendlich natürlich eine Agentur, egal wer es ist, immer seinen Blickwinkel reinbringt, seine Erfahrungen, natürlich auch Ressourcen reinbringt, die man auch schneller mal hoch und runter fahren kann, je nach Bedarf. Neue Kontaktnetzwerke, ja, also wenn man überlegt, bei uns, bei mehr als 60 Leuten bei uns, ja, was die natürlich auch an Kontaktnetzwerken, die jeden Tag mit Journalisten auch in der Interaktion sind, natürlich viel näher dran sind. Was wollen die gerade, was sind die Themen gerade, auf was muss ich achten? Auch vielleicht neue Tools mit reinbringen, neue Ideen oder sagen, vielleicht bin ich im PR-Bereich schon sehr gut, aber Social Media bin ich noch nicht so dolle, ja, dass ich da sage, okay, dann hole ich mir da gezielt Hilfe. Insofern, das ist gar nicht der eine KPI, sondern eher die grundsätzliche Offenheit zu sagen, hey, der Blick von außen, da ist Mehrwert, da bin ich offen, ich bin da nicht beratungsresistent und wenn ich sozusagen sage, Mensch, ich weiß, dass da draußen noch mehr ist und dass da noch mehr geht, dann hole ich mir die Ressourcen, das Know-how, die Kontaktnetzwerke auch rein, die ich brauche.
Ja, in deinem ganzen Happening, du hast gesagt, du machst das schon 15 Jahre und gibt's da irgendwelche, ich sag mal, in Gänsefüßchen so die Ereignisse oder Erfahrungen, die dir in Erinnerung geblieben sind, hoffentlich positiver Art, aber vielleicht auch destruktiverer Art?
Also es gibt natürlich tausend Anekdoten, ja, also von Gründern, die sozusagen irgendwie sich total überschätzt haben oder amerikanische CEOs, die mit einem deutschen Journalisten zusammenkamen, jedes Medientraining abgelegt haben und sich dann gewundert haben, warum auf einmal das Thema Datenschutz und Privacy sozusagen ständig gefragt wird, etc. Also da gibt es natürlich viele Anekdoten und Begebenheiten, wo man im Nachhinein schmunzelt und sagt, habe ich es doch gesagt, ne? Also das ist immer ganz lustig, ja, also weil natürlich gerade jetzt, wenn du mit internationalen Unternehmen arbeitest, ja, also als Beispiel China, ja, ist ein gutes Beispiel, ja, da ist ja ganz klar, da ist 90% PR heißt da Pay for Play, ja, das weiß auch jeder, das ist ein offenes Geheimnis. So, jetzt kommen die hierher und verstehen natürlich nicht, warum die nicht morgen irgendwie eine Schlagzeile, irgendwie Titelseite Bildzeitung sind, ja, oder irgendwie im, weiß ich nicht, egal, jetzt FAZ oder wo auch immer, weil sie sagen, ja, wie, denn nach dem Motto, gibt es denen doch einfach Geld, ne, so, das kann doch nicht so schwer sein. Also das ist halt einfach eine ganz andere Kultur, wo man erklären muss, nee, da müssen wir sozusagen mal eine Geschichte entwickeln und da sind wir auch auf den Goodwill des Journalisten angewiesen, dass der natürlich das auch irgendwie alles gut findet und da müssen wir mit denen reden und hat der vielleicht keine Zeit und da ist der vielleicht im Urlaub oder was auch immer, ja, also da müssen wir so ein bisschen behutsam auch dann vorgehen und so weiter. Das verstehe ich gar nicht, ja? Das verstehe ich nicht so. Und da finde ich ganz toll, wenn sie dann aber auf der anderen Seite über, was ich nicht, Paid Social, den irgendwie, keine Ahnung, 1000 Klicks auf ihr, was auch immer, Ding dann da posten, gibt es, da sind die ganz begeistert und sagen, ach, guck mal, das haben so und so viele Leute gesehen, naja, klar, weil wir dafür bezahlt haben. So, also, das ist eine ganz andere Kultur da. In Amerika ist natürlich ja an den anderen Punkt, ja, die wissen dann schon, wie PR funktioniert, aber die natürlich, wenn du deine Pressemitteilung liest, ja, das ist alles world-changing, great und irgendwie alles ist total fantastic und du sagst, ja, das ist halt, und amazing sowieso und das ist natürlich ein ganz anderes Storytelling, was du sagst, das funktioniert hier nicht. Hier musst du ein bisschen mit Fakten kommen. Und dann kannst du nicht aber sagen, du bist hier der Weltmarktführer, ja? Wo steht das denn? Wo ist denn die Studie, die das belegt, ja? So, mal piano, piano, ja? So, und da müssen wir anders rangehen, ja? Oder wo sie dann einfach denken, ja, ich war doch hier auf dem Forbes-Cover und so weiter, müssen doch alle um mich reisen, jeder muss doch hier mit mir ein Interview machen wollen, ja? So, also, das ist schon interessant und das macht ja auch Spaß, diese kulturellen Unterschiede da auch dann zu bespielen, ja?
Ja, auf jeden Fall. Du hast es auch gerade schon ein bisschen angedeutet, so das Thema, ja, Personal Brand kann man ja schon fast sagen, wenn es darum geht, man sieht sich selber und findet das super. Aber bei einer Personal Brand, da dreht sich ja auch dein neues Buch drum, ist ja nicht eben mal nur, ich bin auf einem Cover und dann erwarte ich, dass sich alle um mich reißen. Wie kann man denn überhaupt eine Personal Brand aufbauen? Also gibt's da eine Secret Sauce? Gibt's den einen Kanal oder gibt's diesen Media Mix? Was muss man denn eigentlich beachten, um eine Personal Brand zu werden?
Genau, du hast es schon erwähnt, in meinem neuen Buch Light Your Fire ist das genau die Schritt-für-Schritt-Einleitung, die ich da auch erkläre. Auf der einen Seite motiviere zu sagen, erkennt bitte die Vorteile, versteht, warum das sozusagen so wichtig ist. Auf der anderen Seite aber eben auch dort so eine Schritt-für-Schritt-Einleitung zu geben. Und das Basissystem, was ich da vorstelle, sind eben das Modell der 4K. Ja? Also das eine K, wo es natürlich darum geht, zu sagen, ich muss kredibel kommunizieren, ja, also Kredibilität. Ich kann nicht heute das eine sozusagen sagen, morgen das andere, etc. Es geht darum, natürlich auch kontinuierlich zu kommunizieren. Nicht einmal wie Karl aus der Kiste zu kommen und zu sagen, huhu, hier bin ich und jetzt mache ich immer ein bisschen, sag ich mal, Remi-Demi, ja, sondern dass man sagt, hey, lass uns doch bitte dort hier ganz, ganz klar in der Positionierung sein, ja. Und natürlich auch sozusagen die Konsistenz, ja, dass ich dann nicht sozusagen in der Botschaft mal sage, das eine, mal das andere, ne? Also dieses klar, kredibel, konsistent und kontinuierlich zu kommunizieren, das ist sozusagen dieses Basissystem, was ich sozusagen dort zeige, an dem man sich sozusagen entlanghangeln kann, also klar, wo es dann darum geht, wirklich, dass das Finden auch der Themen und klar meine Stärken auch zu positionieren, nicht sozusagen irgendwie für alles stehen zu wollen, sondern klare Fokussierung zu haben, was ja auch das Erfolgsgeheimnis von Piabo ist, bei der Kredibilität wirklich auch dann den Aufbau sozusagen und die kredibel wirkenden und passenden Kanäle zu finden, wo ist meine Zielgruppe auch unterwegs, was muss ich bespielen, wo muss ich reingehen, und bei Konsistenz natürlich auch dann das sozusagen Füllen der Kanäle mit den richtigen Botschaften und die eigene Botschaft auch vermitteln und eben mit der Kontinuität dann das immer wieder weitermachen und diesen Prozess da auch im Auge zu behalten, diese Botschaften auch dann entsprechend zu teilen und da auch natürlich nicht aufzugeben.
Ja, bei dem Thema, ich glaube, also so das Personal Brand ist ja ein heißes Eisen und auch ein wichtiges Eisen. Gibt es da in dem Bereich dann irgendwie eine Art Sprint oder ist das ein Marathon? Denn ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute dann denken, hey, ich habe jetzt hier, ich mache jetzt irgendwie dies, ich bin da platziert, habe ein Interview hier und da und jetzt läuft das. Ist das eher ein Marathon oder kann es auch ein Sprint sein?
Es ist sozusagen auf jeden Fall erstmal wichtig, den Sprint am Anfang zu machen und zu sagen, ich mache jetzt mal und ich kümmere mich drum und ich baue das jetzt auf, um da jetzt erstmal sozusagen Vollgas zu geben. Aber dann wird aus dem Sprint eben ein Marathon, wo man sagt, okay, jetzt habe ich hier das aufgebaut, jetzt habe ich mich entschieden, das zu machen, den Weg zu gehen. Dann ist es eben der Marathon, das immer wieder sozusagen auch zu adjustieren, den entsprechenden gesellschaftlichen Entwicklungen anzupassen, den Entwicklungen entsprechend in der Branche und dann immer wieder auch entsprechend nachzujustieren. So, ja, am Anfang hoffe ich, dass dann auch Light Your Fire das Buch das Feuer entfacht, wo man sagt, jetzt laufe ich los, jetzt mache ich und jetzt baue ich das auf und bin jetzt motiviert. Aber ich muss klar sein, dass es dann relativ schnell in einen Marathon übergeht und es ist nie vorbei. Es ist nie vorbei. Das muss uns allen klar sein. Und entscheidend ist hier auch nochmal, um das ganz klar zu sagen, weil immer ja noch sehr viel da Skepsis auch zu dem Thema ist, ja, du möchtest doch nicht, dass deine Marke von jemand anders bestimmt wird. Ja? Und jeder von uns, ob er will oder nicht, ist ja eine Marke, steht sozusagen für etwas. Und da müssen wir uns klar machen, wollen wir denn, dass die Konkurrenz unsere Geschichte erzählt oder jemand, der uns eh nicht leiden kann und Scheiße findet, oder nehmen wir unsere Sache selber in die Hand und gehen raus und stellen die Informationen und die Themen zur Verfügung.
Ja. Arbeitet ihr denn gerade schon für, ich weiß nicht, für CEOs von Unternehmen und betreut deren eigene Kommunikation?
Das ist sozusagen immer klarer Bestandteil aller unserer Projekte, die wir machen und Kunden, die wir betreuen, dass wir immer auch uns den CEO, den Gründer, die oder denjenigen, der da an der Spitze steht, natürlich uns anschauen und das auch mitentwickeln und die Gesamtstrategie mit einfließen lassen. Ne? Weil normalerweise ist die oder derjenige dann ja der, der auf der Bühne steht, der in den Podcast geht, der den Clubhouse-Talk macht etc. Das ist bei uns und bei jedem unserer Kunden klarer Bestandteil der Gesamtstrategie.
Ja, kann man jetzt als Außenstehender, kann man sehen, wer betreut wird und wer es intrinsisch motiviert macht von den CEOs? Es gibt ja einige, die sehr, sehr präsent sind, sei es auch auf LinkedIn und andere, die eher
aber so ein bisschen gefühlt runterfallen. Aber selbst die, die sagen, intrinsisch sagen, ich will das machen, ich habe das erkannt und verstanden, selbst die holen sich ja trotzdem Hilfe. Ja? Also die haben ja noch einen anderen Job, als den ganzen Tag jetzt irgendwie auf den Kanälen rumzuhängen und da jetzt irgendwie Sachen zu posten, Kommentare zu beantworten etc. Also auch da gilt sozusagen, die Mischung macht's. Und da wird natürlich dann hier auch ein Redaktionsplan abgestimmt und gesagt, okay, was wollen wir denn wie, wann, wo kommunizieren. Und natürlich kommt da auch vieles oftmals dann gerade von denen, die da ein bisschen aktiver sind, das auch besser verstehen, natürlich auch selber. Aber sozusagen den Feinschliff nochmal zu gucken, dass da keine Fehler drin sind, dass auch wie die Themen auch passen, dass es auch zum richtigen Zeitpunkt und im richtigen Kanal ausgespielt wird, dass gegebenenfalls noch ein bisschen Paid Social hintergelegt wird, dass das auch richtig alles ausgespielt wird, dass die richtigen Kanäle auch sind, dass auch auf neue Trends und Entwicklungen, wie jetzt zum Beispiel Clubhouse, dann auch entsprechend reagiert wird. Das ist natürlich dann das, was dann auch natürlich die Aufgabe der Menschen im Hintergrund ist. Und egal, ob jetzt jemand da mehr oder weniger Energie reinbringt, es muss ja trotzdem gemanagt und gemacht werden. Das ist wie sozusagen, natürlich kannst du auch die Arbeit deiner Sekretärin machen, aber du hast irgendwie was Besseres und Wichtigeres zu tun. Wichtig ist einfach mal, dass es authentisch ist, dass da der persönliche Touch auch drin ist und dass man das nicht komplett zu 100% outsourced. Davon würde ich auch ganz klar abraten. Authentizität ist da definitiv das neue Perfekt.
Ja, kannst du ungefähr sagen, was muss ein CEO mitbringen an Budget, um eure Personal Branding Kompetenz in Anspruch zu nehmen?
Alles ganz unterschiedlich. Also wir haben Mandate, die so im mittleren, oberen, vierstelligen Bereich losgehen. Wir haben auch welche, die eher im fünfstelligen Bereich sind. Das hängt ja immer sozusagen vom Scope of Work ab. Um was geht es eigentlich? Wie viel will ich machen? Wie viele Kanäle? Wen will ich erreichen? Ist es nur Deutschland? Ist es auch international? Die Frequenz etc. Also die haben mit vielen Dingen zu tun. Aber ich sag mal, wenn das nicht solide budgetär auch unterfüttert werden kann. Es geht dann eben los, aber was mich auch eben eine Vollzeitstelle irgendwo auch im Unternehmen kosten würde, nur mit dem Unterschied, dass wir natürlich die ganzen Tools und die ganze Power von 60 Leuten da eben reinbringen. Also ich weiß nicht, in Amerika, wenn du dir mal anguckst, gibt es so einen Gary Vaynerchuk etc., wenn du seine Agentur beauftragst, der rührt dann nicht unter 25.000 im Monat den Finger, ja, oder fängt an, loszulegen, ja. Da sind wir nochmal deutlich drunter, aber weil wir auch ein anderer Markt ist und die Dinge hier auch anders funktionieren. Aber ich sag mal so, ich sehe es natürlich auch mal gerne, wenn wir das nicht losgelöst von der Gesamtkommunikation betrachten, ne? Weil ich will ja auch nicht, dass der sozusagen der CEO, der Gründer sozusagen dort sozusagen solitär ist, ja? Sondern im Endeffekt muss es ja auch eingebettet sein in die Gesamtstrategie. Deswegen arbeiten wir da immer eng mit den Kommunikationsleuten auf Unternehmensseite natürlich auch zusammen, stimmen uns da ab, finden da entsprechende Mittel und Wege und genau. Aber ja, es muss auch entsprechend budgetär sauber unterlegt sein, aber man kann sich sicher sein und das sehen wir eigentlich in jedem einzelnen Fall, dass diese, ich sag mal, mediale Aufmerksamkeit, die Kontinuität sich auch auszahlt. Die bekommen dann mehr Bewerber, die bekommen Anfragen von Investoren, die Kunden, die Sales Cycles verkürzen sich. Das hat sehr, sehr viele Vorteile. Ja. Und Menschen interessieren sich immer für Menschen, Menschen kaufen gerne von Menschen und einfach nur mehr Fakten zu einem Produkt hinzufügen, ist nicht das, was die Emotionen reinbringt.
Nee, das ist wohl wahr. Was ich jetzt in meiner eigenen unternehmerischen Tätigkeit feststelle, dass gerade wenn es um den Bereich PR geht, also man macht eine PM, dann gibt es halt super viele gefühlt dubiose Anbieter zum Teil, die sagen, hey, ich habe den Presseverteiler, das ist der heißeste Scheiß und dafür hätte ich gerne x Euro. Es gibt ja auch Startups, und da zähle ich jetzt uns mal mit zu, die auch darauf oder daran interessiert sind, einen relevanten PR-Verteiler aufzubauen, mit denen im Idealfall Entscheidern in den Redaktionen. Was gibt es, und das ist jetzt auch ein Learning für mich, gibt es da irgendeinen Weg, um sich selber einen Verteiler entsprechend aufzubauen? Muss man mit denen reden, quasi auch pitchen in den Redaktionen? Wie kommt man an die entscheidenden Journalistinnen und Journalisten ran für seinen Fachbereich?
Also ich glaube, das ist insofern einfach, weil man vom Mindset her nicht sozusagen auf Masse geht, sondern sozusagen klassisch statt Masse fokussiert. Ja, zu überlegt, welche Medien sind denn wirklich wichtig für mich. Und natürlich kannst du Verteiler kaufen. Klar, da gibt es einschlägige Dienstleister und auch Versandservices, wo du das machen kannst. Aber das ist sozusagen PR nach dem Motto Spray and Pray, was oft nicht funktioniert. Ja, sondern ich würde vorschlagen, zu überlegen, wo muss ich rein? Was sind die, sag ich mal, 10 Medien, die wirklich relevant sind, zu überlegen und dann auch zu gucken, wie die Mühe zu machen, zu recherchieren, wer schreibt denn auch über unsere Themen, wer ist denn da quasi schon ein warmer Lead, weil er sich sozusagen mit der Materie auskennt und da sozusagen so einen kleinen, feinen Verteiler, der auch permanent gepflegt ist und angepasst wird, dort sich aufzubauen. Statt da jetzt irgendwie zu gucken, auf Masse zu gehen, das haben wir auch mal, da kommen dann Gründer und sagen, ja, bei der Agentur sind irgendwie 100 Leute mehr im Verteiler. Sag ich, völlig wurscht, ich auf den Knopf drücken, da sind nochmal 100 Leute mehr drin. Das bringt's aber nicht, das ist nicht der Punkt, das macht deine Geschichte nicht besser, das macht sie nicht relevanter. Und Journalisten wissen ja auch, wenn bei denen eine Pressemitteilung aufschlägt, dass irgendwie 100 andere Leute das auch bekommen haben. Ja, denk doch mal eher über Exklusivität zum Beispiel nach, etc. Ja, und klar gibt's da draußen viele Scharlatane. Ich hatte erst letzte Woche wieder einen Fall, da kam auch ein Kunde zu mir und sagt, ach Tito, da hat mich eine andere Agentur angesprochen, die versprechen uns 5 Artikel irgendwie in der Woche und das und jenes und tralala. Und sage ich, okay. Und habe ich ihm erstmal erklärt, ja, und weißt du, warum sie es versprechen können? Weil sie die einfach als Advertorial einbuchen. Deswegen sind die auch teurer und deswegen können sie es dir auch versprechen. Da müssten ja schon mal alle Red Flags sozusagen angehen, wenn jemand dir verspricht, ich werde dich, keine Ahnung, nächste Woche ins Handelsblatt bringen. Wie kann er das denn garantieren? Ja, also der kann ja nicht über den Kopf des Journalisten hinweg entscheiden oder ihm die Feder rein diktieren. Da gibt es hoch unseriöse Player und da waren wir auch immer vor. Da sind, ja, klar, wie in jeder Branche auch Scharlatane unterwegs.
Ja, also da ist diese Wiese für die Qualität mehr ins Detail gehen, gucken, wer ist dran und dann eher einen kleinen, aber sehr feinen Verteiler zu bauen.
Absolut. Und sich okay. Dann vielleicht über, wenn ich mir das noch nicht eine Agentur leisten kann, über einen Freelancer vielleicht dann zu gucken, ob der nochmal sein Netzwerk reinbringt, der nochmal sozusagen guckt oder mir Contents erstellt. Man muss ja auch nicht alles selber machen. Es gibt auch tolle Freelancer, mit denen man arbeiten kann. Und nicht für jeden ist eine Agentur sozusagen dann der richtige Zeitpunkt und sagt, Mensch, vielleicht ein bisschen später, wenn ich ein bisschen größer bin. Oder ja. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten.
Ja. Ja. Ja, spannend. Das ist ja auch immer ein hochrelevantes Thema. Und wir haben uns da auch schon als Company auch schon an solchen Versandservices die Finger echt verbrannt, weil teuer und nichts gebracht.
Viel Geld verlieren,
ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Das kostet auch eine müde Mark. Klasse. Wir bewegen uns so langsam Richtung Ausgang des Gesprächs, Thilo. Wir haben eine Was darf sein Playlist auf Spotify. Und auf diese Playlist darf jeder Gast 1, 2, aber auch 3 Songs packen. Gibt es einen Song, den du vielleicht gerade gerne hörst oder der generell bei dir präsent ist, der auf die Playlist darf?
Ach, da gibt's schon den einen oder anderen, muss ich mal überlegen. Also ich habe jetzt gerade ein bisschen Richtung Filmmusik auch geschaut, weil es gibt ein paar schöne Netflix-Serien, wo es tolle Filmmusik auch gibt. Jetzt bin ich fast ein bisschen hier überfordert, da jetzt hier aus der Hand heraus was zu liefern. Ja. Was war jetzt so ein Song? Also im Endeffekt, ja, also ich höre wirklich, bin da, deswegen tue ich mich da gerade auch schwer, so ein bisschen bunt gemischt, weil ich natürlich auch Klassik höre, mal auch was Pop, mal Filmmusik, mal irgendwie kommt da ein neuer Hit sozusagen irgendwo raus. Insofern bin ich da jetzt gar nicht so in eine bestimmte Richtung sozusagen festgelegt, aber kann ich denn gerne noch nachreichen, wenn du
ja,
möchtest.
Dann genau, genau.
Beteilige das, ich mich da gerne, würde mich freuen.
Das packen wir dann in die Shownotes. Also absolut. Wer bisher beliebt ist bisher Tokotronic und Depeche Mode. Sind bisher, okay. Hatte der Michael Roth draufgepackt. Aber reichen wir danach und kommt in die Shownotes, das kommt alles rein. Thilo, ja, vielen lieben Dank für deine Zeit. Also das auch einiges gelernt. Und ihr da draußen, ja, ab heute, also Light Your Fire kann man auf jeden Fall heute am 8.3. schon vorbestellen. Und wenn ihr was über Personal Branding lernen wollt, glaube ich, kann man das guten Gewissens konsumieren.
Das genau, da habt ihr all mein Wissen sozusagen, da müsst ihr nicht vier- oder fünfstellige Beträge, sondern kann man sich das alles selber aneignen und vielleicht die ersten Schritte auch schon mal selber gehen und dann sozusagen sein Licht zum Leuchten zu bringen oder sein Feuer entfachen. Wäre das schön, wenn wir hier auch sozusagen eine Helden, wie es sozusagen in Hollywood ist, ne? Sozusagen ja. die Heldenfabrik ist sozusagen, welche auch Unternehmer entsprechend dort denen die Aufmerksamkeit geben, die sie verdient haben.
Auf jeden Fall.
Auch mit Stolz vor allem auf Unternehmer schaut, die hier Tolles bewegen und Tolles leisten. Und dass wir so ein bisschen sozusagen das sozusagen Deutsche nach dem Motto nicht zu laut sein und nicht zeigen. Da hat sich die Zeit geändert und das müssen wir begreifen. Und jeder muss ja nicht hier gleich zum nächsten Jeff Bezos oder Elon Musk werden oder hier jeden Tag irgendwie im Tweetstorm unterwegs sein, aber ein bisschen mehr Offenheit, ein bisschen mehr seine eigene Geschichte auch erzählen, auch Role Model damit sein, das würde ich mir schon wünschen und ich glaube, da gibt es viele draußen, die ihr Licht nicht in den Scheffel stellen sollten und das sind, glaube ich, das ist eine gute Investition, mit dem Buch mal anzufangen, vielleicht ist es eine kleine Motivationsstütze.
Ich denke auch, ich werde es mir auf jeden Fall kaufen und das dann hier für uns als Company nutzen. Thilo, vielen lieben Dank, hat Spaß gemacht und bleib gesund und bis bald auf jeden Fall. Ne?
Lieber Tim, danke, dass ich Gast sein durfte.
Jo, gerne, ciao, ciao.
Du willst noch mehr Infos rund um die Gäste und Timmys Podcast? Schreib uns dein Feedback und deine Wünsche als Bewertung bei Apple Podcasts oder per Mail an kontakt@verbaloo.de mit dem Betreff Was darf's sein?